Live after Lehramt.
Denn das, finde ich, gehört auch massiv zur Psychohygiene für Lehrkräfte dazu, dass sie aus freien Stücken bleiben können, weil sie informiert sind über alle anderen Alternativen und weil sie über die rechtlichen Rahmenbedingungen Bescheid wissen, die es bedeutet, wenn man diesen Beruf wieder verlässt. Es gab zum Beispiel so eine große Eventinsel vom VBE, wo über Beamtenrecht gequatscht wurde. Aber mit rausgehen, da wird nicht drüber geredet. Das ist sowas, da will man sich nicht die Finger mit schmutzig machen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Die heutige Folge möchte ich dafür nutzen, meine Erlebnisse auf der Didakta Bildungsmesse in Köln zu verarbeiten, sozusagen. Nicht, dass ich da irgendwas Schlimmes zu verarbeiten hätte, aber ich habe natürlich eine ganze Menge Eindrücke gesammelt bei meinem zweitägigen Besuch auf dieser insgesamt fünftägigen Messe und muss sagen, ich denke auch jetzt in den Tagen danach die ganze Zeit noch drüber nach, über dieses visuelle Feuerwerk, dieses akustische Feuerwerk. An Opulenz war das nicht zu überbieten. Ja, und gleichzeitig gibt es aber auch gemischte Eindrücke. Und da möchte ich heute einfach mal berichten. Der Titel nimmt es im Grunde schon vorweg, schöne neue Bildungswelt auf der Didakta. Also es war ein absolutes Crescendo an Eindrücken, die die Aussteller da abgebrannt haben. Gleichzeitig hat es mir an Systemkritik gefehlt. Aber first things first. Ich habe mich gefragt, warum war ich eigentlich so überrascht und überwältigt von diesen Eindrücken auf der Didakta? Denn ich war nun beileibe nicht zum ersten Mal da. Ich wohne hier im Köln-Bonner Raum und da war ich in meinem Referendariat schon da und auch zu Beginn meiner Lehrertätigkeit. Das ist jetzt natürlich auch schon über 10 Jahre, fast bis 15 Jahre her und da hat sich viel getan. Ja, und in der Zwischenzeit war natürlich auch Corona. Da ist 2020 die Didakta ausgefallen, 2021 war die rein virtuell und 2022 war die dann wieder in Köln und der Ausstellungsort pendelt immer zwischen Köln und Stuttgart, also alternierend ein Jahr in Köln, das andere Jahr in Stuttgart. Und 2022, wo es dann doch wieder vor meiner Haustür war, ist es komplett an mir vorbeigegangen. Ich war wahrscheinlich dann auch noch im Corona-Tunnel und da stand mir der Sinn nicht unbedingt jetzt nach einem Messegang. 2023 habe ich das höchstens registriert, dass das dann in Stuttgart wieder war. Aber jetzt für 2024 wurde ich eben im Vorfeld eingeladen, freundlicherweise vom Didakta-Verband e.V., das ist eben der ausrichtende Verband der Bildungswirtschaft und die besetzen natürlich zum Entertainment-Programm da eine ganze Menge Podien. Also es waren 3 Messehallen in Köln und da sind natürlich nicht nur die Aussteller, sondern es sind dann große Inseln, Erlebnisinseln, Makerspaces, wo du alles Mögliche erleben und dir anhören kannst an Mini-Fortbildungen und eben auch Podiumsdiskussionen in so großen Diskussionsecken mit Bestuhlungen, die dann da eingerichtet sind. Und auf solch ein Podium war ich besetzt für den Mittwochnachmittag und dementsprechend habe ich mich schon gefreut. Ah, da habe ich ja einen Anlass, auf die Didakta zu gehen, wie schön. Und ich glaube, wenn ich nicht eingeladen gewesen wäre, dann hätte ich die Didakta ja vielleicht auch so mit auf den Zettel gehabt und hätte mal einen Tag eingeplant. Aber dadurch habe ich jetzt im Vorfeld auch viel mehr die Berichterstattung verfolgt und habe dann intensiv wahrgenommen, wer so alles da ist. Also so ungefähr jeder, den ich kenne, aus der Bildungsszene, aus der Bildungswirtschaft, aus dem ganzen Insta-Influencer-Lehrerzimmer, alles, was Rang und Namen hat oder irgendwie mehr als 1000 Follower, turnte da rum. Und im Vorfeld dachte ich schon, oh krass, was baut sich da für eine Welle auf? Das ist ja der Wahnsinn. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, hätte ich nicht selber dort gesessen. Ja, und genau so hat sich das dann auch bestätigt beim Didakta-Besuch. Das war wirklich ein Get-Together der Bildungsszene sondergleichen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das sind 5 Tage. Heute nehme ich das hier auf am Samstag, das ist der letzte Messetag. Ich war Mittwoch und Donnerstag da, aber im Grunde waren jeden Tag attraktive Leute da, wo ich dachte, ach Schitte, wäre ich doch jetzt heute auch noch da, hätte ich die auch mal getroffen. Also es gab sich Hinz und Kunz die Klinke in die Hand von Personen, die ich über Instagram kenne, über LinkedIn kenne, mit denen ich aktiv netzwerke, die ich teilweise auch nur online kenne und die ich gerne mal offline getroffen hätte. Viele habe ich jetzt eben auch offline getroffen und zum ersten Mal einfach mal ein Käffchen miteinander getroffen, was unglaublich wohltuend war. Und ich glaube, man merkt auch so diese Entladung nach Corona jetzt auch nochmal. Auch im Gespräch mit einigen Ausstellern haben die mir bestätigt, also 2022 war das nicht so krass. Wie krass ist das denn jetzt? Und ich hatte zum Beispiel auch bemerkt, an diesem Ausstellungsmittwoch, das war ja der zweite Ausstellungstag, da war das Ganze schon gut besucht, aber am Donnerstag war die Hölle los, da haben sich die Leute totgetreten. Ich kann jetzt nicht von Freitag und Samstag sprechen, ich war nicht da an den beiden Tagen, aber ich gehe davon aus, da war das ähnlich. Also es war wirklich enorm gut besucht und ich schätze 2022, da waren alle noch so ein bisschen im Corona-Taumel. Ja, und dementsprechend war das jetzt wirklich ein Ding der Superlative. Ich habe hinterher meinem Team davon berichtet, die haben sich kaputt gelacht, wie ich abgegangen bin vom Erzählen. Ja, und ich konnte es im Grunde nur so zusammenfassen, das ist wie ein Festival ohne Schlamm. Also das ist eine große ekstatische Entladung dieser Bildungsszene. Ich weiß auch, dass jeden Abend da irgendeine Party ist für die Aussteller. Am Mittwochabend war, glaube ich, die Klett-Party. Am Donnerstagabend war die große Didakta-Ausstellerparty im Kölner Jürzenich. Und die Kölner wissen, der Gürzenich, das ist, glaube ich, die repräsentativste Location, die du für ein Gala-Dinner in Köln mieten kannst. Wenn nicht vielleicht die Längstes Arena, die ist aber eine Nummer zu groß. Also im Gürzenich sind diese ganzen Traditionskarnevalssitzungen, das ist so eine mittelalterliche Riesenhalle. Im Grunde konntest du als Aussteller da jeden Abend auf eine Party gehen und dann morgens mit dicken Augenringen wieder an deinem Messestand stehen und Interessenten beraten. Ich hatte ein Flashback. Hätte ich da gestanden, hätte ich mich wahrscheinlich gefühlt wie bei Wacken oder bei Rock am Ring. So durchgerockt, wie einige Aussteller da wahrscheinlich waren. Aber natürlich alles schön rausgeputzt. Man merkte ihnen nichts an. Und so entwickelt man auf dieser Messe annähernd ein Gefühl dafür, wie viel Geld auch in dieser Branche steckt. Natürlich nicht bei jedem kleinen Start-up, das gerade sich so versucht zu etablieren, aber doch insgesamt, wie viel Geld in dieser ganzen Bildungsperipherie zu machen ist. Also natürlich, je etablierter der Aussteller, umso größer war deren Ausstellungslandschaft. Needless to say, Klett, Cornelsen, Westermann, denen gehört da gefühlt der halbe Laden. Also es gibt so viele kleine Verlage und kleine Fortbilder und was weiß ich, die aber eigentlich dann zur Klett-Gruppe gehören oder eigentlich zur Westermann-Gruppe. Das durchdringt man da überhaupt erstmal, was das für Imperien sind und was die da an Opulenz auftischen für gigantische Aufstellungsmonstren, Welten mit Lounge-Möbeln und Smartboards und Deckentraversen, wo irgendein Kram runterhängt und aufgeblasenen Pop-up, was auch immer und Maskottchen, die da rumrennen, für Selfie machen und es ist der helle Wahnsinn. Dementsprechend geht man da durch und also ich konnte das kaum verarbeiten, was da an Reizen auf einen einprasselt. Es gab drei Messehallen. Eine Halle war vorwiegend Technologie gewidmet. Da waren die ganzen EdTech-Aussteller, also zum Beispiel, soll ich jetzt ein paar Namen nennen? Ich mache es einfach mal. iSurf, It's Learning, Moodle, Eduki, Schulmanager Online, mobile Schule, ohne Ende einfach. Aber in der Halle waren zum Beispiel auch deutsche Schulen im Ausland. Das Auswärtige Amt hat da riesig aufgetischt und gefühlt jede deutsche Schule im Ausland hatte dann da seine kleine Ausstellerkabine und wurde mit zwei Leuten dann da eingeflogen, sei es von Shanghai oder aus Washington oder was weiß ich woher. Es war auf jeden Fall ein riesiges Angebot bis hin zur Bundeswehr, warum auch immer die da standen. Aber ja, da lässt sich das Land dann nicht nehmen, auch da die zu platzieren, um für Nachwuchs zu werben. Dann gab es eine Halle, da waren natürlich die klassischen analogen Lernmedien, Schulbücher, ne? Materialien. Dann so Gimmick-Kram wie Lehrerstempel oder Taschen ohne Ende. Es gab sogar eine Area, da gab es Massagesessel. Das hat mich sehr amüsiert. Ich möchte das Lehrerzimmer sehen, wo so drei High-End-Massagesessel drin stehen. Vielleicht gibt es das an ausgewählten Privatschulen in Hamburg. Ich weiß es nicht, aber habe ich auf jeden Fall registriert. Und dann gab es eine dritte Halle, da war zum Teil frühkindliche Bildung drin, also Kita-Ausstatter, Kita-Möbel, Kita-Spielzeug, frühkindliches Fördermaterial. Aber auch die berufliche Bildung war da drin, somit Querschnitt durch alles, was da irgendwie einen Berührungspunkt hat mit Bildung. Und dazwischen rum liefen dann natürlich auch alle möglichen Verbandsmeier vom Deutschen Lehrerverband, vom Deutschen Realschullehrerverband, vom VBE, von was auch immer. Ich habe mittlerweile ja so den Eindruck, das ist wie ein besserer Schützenverein. So muss man eingestellt sein, um in diesen ganzen Verbänden es zu einer Funktionärsstelle zu bringen. Die Leute werden da rein sozialisiert in so eine Vereinsmeierkultur. Ja, und dann stehen die da. Natürlich die GEW auch riesig vertreten. Philologenverband, muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, die habe ich gar nicht wahrgenommen. VBE war sehr, sehr dominant. Ja, und dann laufen da auch einige politische VertreterInnen rum, wie zum Beispiel unsere NRW-Schulministerin Dorothee Feller, die da auch an mindestens zwei Messetagen auf Podien saß. Sie kreuzte meinen Weg ganz nah vor meiner Nase. Da hatte ich förmlich einen Schreck. Und da liefen dann aber auch so ein paar andere, die nicht so namhaft sind, die ich aber wiedererkannt habe als Vertreter der CDU, als Vertreter der FDP in NRW aus dem Landtag. Und man sieht schon, da hat man zu sein bei der Didakta. Dieses Jahr ist es da wirklich passiert. Und man sieht diesen Festivalcharakter natürlich auch an den Besucherinnen und Besuchern, die teilweise mit leeren Hacken-Porsches da ankommen. Das sind so Trolleys, die Omas hinter sich herziehen, um ihre Einkäufe zu transportieren, ne? Oder sagen wir mal eben so Reisetrolleys ziehen da Leute hinter sich her, um sich einzudecken mit Material. Teilweise geht das da zum Messerabatt über die Theke und ich gehe aber davon aus, vorwiegend sind die Leute daran interessiert, kostenfrei Sachen abzugreifen. Das gibt es auf der Didakta natürlich auch immer. Jutebeutel, Stifte, Radiergummis, Blöcke, Lanyards, alles, was die Werbedruckbranche hergibt, kannst du da tausendfach und zehntausendfach mitnehmen. Ich habe mich hinterher amüsiert, ich habe so ein paar Insta-Stories mir angeguckt. Da haben sich schon Leute beschwert, dass dieses Jahr nicht so viel zum Mitnehmen da war. Ja, dazu kenne ich auch ein paar Hintergründe. Ich kenne ja ein paar Aussteller schon ein bisschen besser und ich weiß, wie krass dieses kostenfreie Material abgegriffen wird auf der Didakta. Und ich war jetzt eben vor 10, 15 Jahren auch schon da. Da war das viel krasser, diese Materialschlacht mit den Giveaways. Da konntest du da rausgehen mit Jute-Taschen voll kostenfreiem Kram. Du hattest dafür echt nichts hingeblättert an Büchern, an Broschüren. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Riesenbücher, alles gibt's da kostenfrei hinterhergeschmissen. Und das haben die so ein bisschen gedrosselt, weil einfach die Abgreifmentalität zu krass ist, wie die Leute sich das in die Taschen stecken. 5 Exemplare und für die Kolleginnen auch noch eins und die 18. Jute-Tasche. Obwohl man nicht weiß, wofür braucht man die eigentlich. Hauptsache erstmal einkassieren. Und ich weiß auch von Ausstellern, dass auf der Didakta in den vergangenen Jahren und wahrscheinlich ja auch jetzt sehr gerne geklaut wird. Also, dass Bücher da abgezogen werden. Du kannst die natürlich kaufen zum Messerabatt, aber es gibt Ausstellungsexemplare. Und ja, ich weiß, da wird gerne abgeräumt. Von unseren Kolleginnen und Kollegen, ne, die sich für was Besseres halten als ihre eigenen Schüler. Aber man sieht daran, Lehrer sind auch nur Schüler sozusagen und gucken auch ganz genau, ob einer hinguckt, wenn einem das in die Tasche rutscht.
Ja, so ist das.
Und diese Heerscharen an Lehrkräften, die tummeln sich da natürlich. Und gleichzeitig muss man sagen, die Lehrkräfte, die da sind, das sind schon eher die, die sowieso in Bewegung sind, die also an Bildungsinnovation interessiert sind und die sich da Inspiration holen und die sich da neue Materialien holen. Und ja, das Gros der Lehrkräfte, die das vielleicht interessieren sollte, die sind natürlich dann eher nicht da. Also du siehst da eine Lehrerbubble, die ohnehin in Bewegung ist. Und ich muss sagen, da so durch die Hallen zu gehen, mit Tausenden und Abertausenden von Menschen gefüllt, das ist schon auch ein bisschen ein komisches Gefühl, sich vorzustellen, das sind jetzt hier alles Lehrer. Alter Schwede! Pädagogen, soweit das Auge reicht, frühkindliche Bildung, Ausbilderinnen, Ausbilder, Lehrkräfte von jeglichen Schulformen, SonderpädagogInnen. Es ist fast schon gruselig, wenn man sich vorstellt, das ist jetzt hier alles ein riesiges Lehrerzimmer. Ja, aber gleichzeitig natürlich amüsant und alle sind gut drauf. Und zwischendurch siehst du immer wieder bekannte Gesichter von Influencern, Bildungsinfluencern, wenn du so willst. Und davon ist natürlich zum Beispiel Bob Blume einer der bekanntesten, Saskia Nichtzial von Liniert Kariert und die anderen kenne ich überhaupt nur mit ihrem Insta-Handle. Und warum sind die da? Ja, weil sich große Schulbuchverlage natürlich nicht das Influencer-Marketing entgehen lassen wollen. Somit waren ganz, ganz viele InfluencerInnen vertreten mit kleinen Impuls-Talks in den großen Lern- und Ausstellungslandschaften von Klett, Westermann, Cornielsen. Und zum Beispiel Schulflix, das zur Klett-Gruppe gehört, hatte so eine Influencer-Corner. Da waren am laufenden Band Leute mit hoher Followerschaft, die dann da Impulstalks gegeben haben zu allem Möglichen. Und so werden eben auch Lehrer-Influencer für solche Zwecke eingeladen und damit auch Publicity gemacht, wenn die dann da ihre Selfies posten und so weiter, ne? Und die hatten sich auch viele sehr schön in Schale geschmissen, je nachdem, womit die influenzen, ob das jetzt selbst hergestellte Lernmaterialien sind oder ob das eher Meinungsinfluencer sind oder auch nur Kleidungsinfluencer. Das gibt's ja mittlerweile auch. Lehrkräfte, deren gesamter Account sich nur um ihr Outfit of the Day dreht, was mich auch sehr amüsiert immer, dass man damit als Lehrkraft Follower machen kann, wenn man sich vom Spiegel ablichtet, was man heute wieder Geiles anhat, wenn man die Kreide schwingt. Genau, also all diese Personen waren da und wenn ich schon da war, dann habe natürlich auch ich diese Fülle an Schlüsselpersonen genutzt, um aktiv zu netzwerken, insbesondere in der EdTech-Halle. Denn da habe ich überhaupt erst mal gesehen, was ich mir in den letzten 5 Jahren für ein hochrelevantes Personennetzwerk aufgebaut habe. Also was mittlerweile doch häufiger vorkommt, ist, dass ich Kundinnen und Kunden von uns durch einen Direktkontakt bei jemandem in der Bildungsbranche sozusagen vermitteln kann, platzieren kann. Dass ich weiß, okay, du gehst jetzt mal nicht den regulären Ausschreibungsweg, sondern du meldest dich jetzt mal direkt bei XY, den kenne ich, bestell dir mal einen schönen Gruß von mir und dann wollen wir mal gucken, ob da für dich was zustande kommt. Und diese Art von Kontakte habe ich mittlerweile bei den verschiedensten Bildungsdienstleistern, sei es Printmedien, sei es eben diese ganzen EdTech-Unternehmen. Und diese Kontakte wollen natürlich gepflegt werden, denn da muss wirklich auch Zeit rein investiert sein, damit man diese Kontakte aufbaut und dann im richtigen Moment auch mal den richtigen Hinweis geben kann. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, sich offline zu treffen, dann geht man da natürlich vorbei. Denn das ist der Vorteil an Messen, an diesen Messeständen. Da stehen wirklich die normalen Angestellten neben den CEOs, ne? Es sind immer direkt Entscheider da. Du kannst relativ niedrigschwellig dann auch direkt mit den richtigen Leuten sprechen. Und dementsprechend ist das für Branchennetworking schon enorm attraktiv. Und ich habe ganz viele Stationen und Ausstellerstände abgeklappert und einfach mal Hallo gesagt und gemeinsam einen Kaffee getrunken und sich mal so ausgetauscht darüber, was gerade so geht und so weiter. Und tatsächlich war da auch der ein oder andere Stand dabei, wo ehemalige KundInnen mittlerweile angestellt sind. Und mich haben auch Leute angesprochen, die gar nicht unbedingt unsere KundInnen waren, aber unsere Arbeit verfolgen, mein Buch gelesen haben, unseren Podcast hören und die mich jetzt aufgesucht haben, um mir Danke zu sagen für unsere Arbeit. Denn heute arbeiten sie jetzt halt eben bei Klett oder sonst wo. Und ich hatte das im Vorfeld auch ein bisschen provoziert, dass mir so viele Leute Hallo sagen. Ich finde es so blöd, wenn mir hinterher dann auf Instagram irgendwer schreibt, hihi, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich gar nicht getraut, dich anzusprechen. Darum jetzt hier nochmal schnell winke, winke. Das finde ich echt ziemlich bescheuert, denn wenn irgendwer ansprechbar ist, dann sicherlich ich. Und ich freue mich darüber auch immer so, weil ich dann einfach sehe, wer das ist, der diesen Podcast hört, der das Buch liest und was das auch in den Leuten auslöst. Und dementsprechend hatte ich das auf Instagram so ein bisschen kokettierenderweise angekündigt, dass man mich ansprechen darf. Und das wurde dann auch sehr liberal genutzt. Und das war mein absolutes Highlight, wie toll ich in Austausch gekommen bin mit so vielen von euch, die ihr hier zuhört, die einfach mal bei mir vorbeigekommen sind, um Hallo zu sagen, um von sich zu berichten, teilweise dann eben zu danken. Ja, und dann weiß man, warum man diese Arbeit macht, ne? Abgesehen davon habe ich mich auch an diesen beiden Messetagen dann mit aktuellen KundInnen von uns getroffen. Wir haben uns zum Kaffeetrinken verabredet und einfach mal geschnackt und so ein bisschen Messestrategien abgeglichen. Und ja, das ist einfach so schön gewesen. Und du merkst, mein Herz ist jetzt noch voll von all diesen tollen, positiven Begegnungen und Eindrücken. Und gleichzeitig fehlte es mir an Systemkritik. Denn das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist natürlich so eine Sugar-Candy-Cotton-Bildungswelt, wo alles neu und modern ist und alle setzen sie jetzt auf KI und es gibt die dollsten Dinger auf den Smartboards und den Tablets und es gibt Robotik und was weiß ich, es gibt jetzt den geilsten Kram und alle sind mega hyped. Und wo bleibt die Systemkritik? Wenn du dir vorstellst, da laufen jetzt so viele PädagogInnen durch diese Hallen, von denen garantiert mehr als die Hälfte aus dem allerletzten Loch pfeift. Das wäre jetzt meine Annahme gewesen. Und ich habe das so ein bisschen als den Elefant im Raum empfunden. Es gibt diese englische Redensart, there's an elephant in the room, wenn irgendetwas Riesiges und Unangenehmes im Raum steht und nicht adressiert wird. Ja, und das war für mich der Elefant im Raum. Das Thema, wie geht's eigentlich dem Schulsystem als Ganzen und den Personen darin? Denn ja klar, da gibt's eine ganze Menge coolen, innovativen neuen Kram und supergeile Materialien und Klicki hier und Schnicki da. Ist auch sicherlich richtig viel Kohle mitzumachen, weil die Länder auch einiges an Budgets frei machen, hat man das Gefühl, für Schulträger, die da rumlaufen mit einem dicken Portemonnaie und gucken, was kaufe ich denn jetzt mal ein hier für meine Schulen. Passiert durchaus, weiß ich von Ausstellern, dass da jetzt gerade auch einiges an Budgets wieder im Umlauf ist, die verballert werden dürfen. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Modernisierung der Schulen, da bin ich eine der Ersten, die sagt, hallo, warum nicht schon gestern? Bitte, 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 bringt endlich die deutschen Schulen hier mal auf einen normalen Standard. Weg von den verfurzten, verrotteten 70er-Jahre-Lehrerzimmern, die es heute noch an meiner Ex-Schule gibt. Scusi, liebe Ex-Kollegen, aber ich war neulich da und es hat sich genau nichts verändert in den 10 Jahren, seit ich weg bin. Es ist alles noch genauso durchgefurzt und ranzig wie vorher, nur dass jetzt ein Smartboard im Raum steht. Und ich fände es geil, wenn da diese schönen, loungigen Lernlandschaften stünden und zeitgemäße Ausstattung mit Tablet-Klassen und was weiß ich, alles, was du auf der Didakta da kaufen kannst. Ja, und was ist denn, wenn es den Leuten in diesem System so scheiße geht? Und ich habe wohl schon gemerkt, dass das Thema Lehrergesundheit jetzt auch eines derer ist, die verstärkt aufgegriffen werden, jetzt von großen Verlagen. Und ich wurde da auch angesprochen von einem großen Verlag, die an der Kooperation interessiert sind. Aber ich sehe da schon einiges an Ideenlosigkeit, wie man denn eigentlich kooperieren soll, denn das Schlüsselwort ist dann immer Lehrergesundheit. Ja, okay, Lehrergesundheit. Ich stehe jetzt nicht unbedingt für innersystemische Gesunderhaltung. Also woran ich nicht glaube, ist, macht mal hier ein paar schöne Achtsamkeitskurse und Journaling-Einheiten und ruckzuck habt ihr euch die ganze Scheiße wieder schön geredet und haltet nochmal 20 Jahre durch. Da glaube ich nicht dran. Darum wird es schwierig sein, mich für das Thema Lehrergesundheit vor den Karren zu spannen, wenn nicht Lehrergesundheit auch als Ermächtigung mündig machen, verstanden wird bezüglich dieses Ausstiegsthemas. Denn das, finde ich, gehört auch massiv zur Psychohygiene für Lehrkräfte dazu, dass sie aus freien Stücken bleiben können, weil sie informiert sind über alle anderen Alternativen und weil sie über die rechtlichen Rahmenbedingungen Bescheid wissen, die es bedeutet, wenn man diesen Beruf wieder verlässt. Es gab zum Beispiel so eine große Eventinsel vom VBE, wo über Beamtenrecht gequatscht wurde. Ja, und über die Rechte und Pflichten von Beamten in der Stelle. Aber mit rausgehen, da wird nicht drüber geredet. Das ist sowas, da will man sich nicht die Finger mit schmutzig machen. Und ich merke da durchaus auch die Berührungsängste bei Verlagen. Ich kriege in letzter Zeit öfter mal so Autorenangebote. Man will mit mir ein Buch machen. Und dann werde ich immer in diese Lehrergesundheitsecke gestellt. Und dann lehne ich dankend ab. Fühle mich ja durchaus geehrt dafür, dass man auf mich zukommt, aber ich kann das nicht authentisch vertreten, dieses Thema. Dafür stehe ich einfach nicht, obwohl ich natürlich weiß, dass das wichtig ist. Aber es gibt ja zig Lehrercoaches, die das bedienen. Ich bin nicht einer davon. Wer weiß, vielleicht mache ich das ja in 5 bis 10 Jahren, weil ich dann ein kompletter Sellout bin und dieses Thema auch bediene. Ich weiß es nicht. Stand heute muss ich sagen, nee, kann ich authentisch nicht vertreten. Es sei denn, man kriegt es wirklich so hingebogen, dass das auch mit diesem Empowerment-Thema Ausstieg zu tun hat. Mal gucken. The jury is still out. Vielleicht findet man ja einen gemeinsamen Approach, wie man auch das Thema aufbereiten kann, sodass Verlage nicht um ihren Ruf fürchten müssen, wenn sie sich mit mir und meinem Thema die Finger beflecken. Tja, und dann saß ich da auf einem Podium am Mittwochnachmittag und dieses Podium, das war für mich erfrischenderweise kritisch aufgehängt. Also auf diesem Podium saßen jetzt ausnahmsweise mal nicht verschiedene Stimmen, die teilweise alles tutti finden und die anderen sagen, nee, Schulsystem geht gar nicht. Das wäre dann wahrscheinlich meine Rolle gewesen. Sondern es saßen 4 Personen, die doch relativ harsch in die Kritik über das Schulsystem und den Lehrberuf gegangen sind. Zwar natürlich aus verschiedenen Perspektiven. Da war dann wieder ein Verband dabei und ein privatwirtschaftlicher Verein und aber auch ein innovativer Schulleiter und ich. Und dieses Podium hat sich aber rein der Problembeschreibung gewidmet und nicht den Lösungsansätzen. Und bei der Problembeschreibung, da gibt's ja jetzt auch nicht viel zu beschönigen. Da muss man das Kind beim Namen nennen und einfach mal drüber reden, was scheiße läuft. Und das haben diese 4 Personen, von denen ich eine war, auf diesem Podium auch getan. Und von diesen kritischen Podiumsstimmen hätte ich mir mehr gewünscht. Ich weiß, es gab das ein oder andere ganz singulär, wo mal ein kritischer Approach zum Schulsystem auch geäußert wurde, auch zum Referendariat, ne, was ja im Grunde eine Kultur des Brechens und des Unterordnens ist. Ich weiß, dass es auch andere Personen auf Podien geäußert haben, aber grundsätzlich ging es um diese Dinge doch nur sehr marginal. Ansonsten waren das doch eher so Diskussionen über die Rolle von KI, über die Rolle von Stiftungen und Verbänden im Wandel der Bildungslandschaft und so. Also an Kritik hat es mir dann doch irgendwie gemangelt. Und ich weiß, Kritik verkauft nicht, deswegen ja vielleicht auch, ne? Das ist so eine gehypte Atmosphäre und man will sich inspirieren. Das wird schon so ein bisschen zum Rohrkrepierer, wenn wir darüber sprechen, dass ja doch nicht alles tutti ist. Ich find's schön, dass überhaupt solche Podien mit diesem Thema da so besetzt wurden. Aber aus meiner Sicht darf das durchaus mehr werden, darf das durchaus auch harscher werden. Und wenn da politische VertreterInnen sitzen, so wie zum Beispiel Schulministerin Dorothee Feller, dann wäre das schön, wenn die auch mal zu einem kritischen Thema da sitzt und nicht zum Beispiel nur zu, welche Rolle spielen Stiftungen in der Bildungspolitik. Dazu saß sie nämlich da. Dabei wurde erst 2 oder 3 Wochen vorher über den WDR die neue Kündigungszahl der Lehrkräfte in NRW aus dem Jahr 2023 publiziert. Es waren nämlich 930 Lehrkräfte, die letztes Jahr gekündigt haben. Und damit auch nochmal eine weitere Steigerung zum Vorjahr. Da waren es 800. Also kann man schon von ausgehen, dass das sich kontinuierlich steigert. Und Frau Feller hat das komplett bagatellisiert und hat gesagt, also das, muss jetzt überhaupt nicht zur Sorge gereichen, denn angesichts der Gesamtlehrerzahl von 150.000 Lehrkräften in NRW, sind das so lächerlich geringe Kündigungszahlen, da könnte man sich ja wahrscheinlich eher auf die Fahnen schreiben, dass man so eine hohe Bindungskraft hat, ne? Hat sie so nicht gesagt, aber auf jeden Fall hat sie die 930 Kündigungen damit erklärt, dass das eine ganz normale Arbeitsmarktfluktuation ist, weil die jungen Leute heutzutage auch einfach mal öfter gerne den Arbeitgeber wechseln. Das ist einfach Zeitgeist. So, das ist ein Schlag in die Fresse für jede Lehrkraft, die zum Beispiel Ü40, teilweise sogar Ü50 in NRW gekündigt hat, ihren Lebenstraum, ihre Lebenskarriere in die Tonne gekloppt hat und auch noch diese bescheidene Nachversicherung des Landes NRW geschluckt hat, die den Ausstieg finanziell so hart abstraft, dass man schon fast den Eindruck haben muss, man sitzt in einem Knebelvertrag fest. Ja, das könnte auch ein Grund sein, warum die Retention Rate im Lehrberuf so hoch ist. Nicht, weil die Leute alle so zufrieden sind, sondern weil man sie einfach auch altersarm macht, wenn sie gehen. Ab einem gewissen Alter, ne? Muss man die Kirche im Dorf lassen. Als junge Lehrkraft sind die Verluste wirklich vollkommen überschaubar. Und da sollte man eher gucken, dass man früher die Beine in die Hand nimmt als später, weil sich diese Verluste natürlich auch mit den wachsenden Dienstherren aufsummieren. Ja, so war das auf der Didakta 2024. Und ich werde garantiert auf jeden Fall die nächste mitnehmen in Stuttgart 2025, denn das lasse ich mir nicht entgehen, werde sicherlich da auch ein paar MitarbeiterInnen von uns mitnehmen und freue mich auch dann, all die netten Menschen und Kontakte wiederzutreffen, wiederzusprechen, die dann zusammenkommen aus allen möglichen Ecken und Enden Deutschlands, seien es Ausstellerkontakte oder eben auch Kundinnen und Kunden oder ehemalige Kundinnen und Kunden, die dann ja vielleicht auch schon bei ihrem neuen Arbeitgeber am Messestand stehen. So war es nämlich dieses Mal. Und grundsätzlich habe ich das dieses und letztes Jahr sehr, sehr schätzen gelernt, zu so Bildungsnetzwerk-Events zu gehen. Letztes Jahr war es zum Beispiel das PXP-Festival in Berlin, weil man da einfach auf eine Selektion von PädagogInnen trifft, die in Bewegung sind, die eine Vision haben und in irgendeine Richtung ziehen und sich nicht einfach nur treiben lassen, ja, und in Opferhaltung so vor sich hin dümpeln. Und ganz viele Personen aus dieser Blase sind mit meiner oder unserer Arbeit vertraut und da ergeben sich immer richtig tolle und wertschätzende Gespräche und tolle Connections draus. Da freue ich mich drauf. Ja, und wenn du der Ansicht bist, das klingt alles sehr spannend und vor allen Dingen dieser Teil mit den potenziellen Arbeitgebern und dem Netzwerk, was wir da offensichtlich aufgebaut haben, da würdest du auch gerne von profitieren, dann kann ich dich nur einladen, dich einzutragen in ein kostenfreies Erstgespräch mit unserem Team. Da geht es dann vielleicht bei dir um unser Programm Querausstieg schaffen, wo du Karriere-Coaching-Werkzeug an die Hand kriegst, um selber zu netzwerken, eine wettbewerbsfähige Bewerbung und Bewerbungsverfahren hinzulegen und im besten Fall vielleicht auch von meinem beruflichen Netzwerk direkt profitieren kannst. All das besprichst du im Erstgespräch und gegebenenfalls im Zweitgespräch mit meinem Team. Trag dich gern dafür ein über den Link in den Shownotes oder auf unserer Page isabelprobst.de. Ja, Ja, und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr ja auch auf der Didakta in Stuttgart und machen gemeinsam einen Selfie am Stand deines neuen Arbeitgebers, den du bis dahin hast. Who knows? Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.